Er hielt inne und stopfte sich seine ausgebrannte Pfeife von neuem. Ich schwieg mit niedergeschlagenen Augen. »Es ist Ihnen seltsam vorgekommen«, fuhr er fort, »dass ich von diesem betrunkenen Wirrkopf keine Genugtuung verlangt habe. Sie werden mir zustimmen, dass, da ich das Recht der Waffenwahl hatte, sein Leben in meiner Hand lag, das meinige dagegen so gut wie ungefährdet war. Es wäre mir ein leichtes, diese meine Mäßigung durch Großmut zu erklären, aber ich will nicht lügen. Hätte es in meiner Macht gestanden, ihn zu züchtigen, ohne im geringsten mein Leben dabei aufs Spiel zu setzen, so hätte ich ihm unter keinen Umständen Verzeihung gewährt.« Erstaunt blickte ich Silvio an. Dieses Geständnis brachte mich vollends in Verwirrung. Silvio fuhr fort: »So ist es. Ich habe kein Recht, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Vor 6 Jahren erhielt ich eine Ohrfeige, und mein Feind ist noch immer am Leben.« Meine Neugierde war aufs Äußerste beschäftigt. »Sie schlugen sich nicht mit ihm?« fragte ich. »Vermutlich haben die Umstände sie getrennt.« »Ich schlug mich mit ihm«, entgegnete Silvio. »Und hier ist das Andenken an unseren Zweikampf.« Silvio erhob sich und entnahm einer Schachtel eine rote Mütze mit goldener Troddel und einer Tresse, die Franzosen nennen das Bonnet de Police. Er setzte sie auf. Sie war 1 Zoll über der Stirn von einer Kugel durchlöchert. »Sie wissen«, fuhr Silvio fort, »dass ich im damaligen Husarenregiment gedient habe. Meine Charaktereigenschaften sind Ihnen bekannt. Ich bin daran gewöhnt, das Erste und der Erste zu sein. Und dieser Trieb war, als ich noch jung war, geradezu eine Leidenschaft von mir. Zu unserer Zeit waren Tollheiten die große Mode, und ich war der tollste Bursche in der ganzen Armee. Wir prahlten mit unserer Trinkfestigkeit. Ich habe sogar den berühmten Burzow, den noch Dennis Davidow besungen hat, unter den Tisch getrunken. Alle Augenblicke gab es in unserem Regiment irgendein Duell. Und bei jedem war ich entweder als Sekundant zugegen oder als handelnde Person. Meine Kameraden vergötterten mich. Dagegen sahen mich die Regimentskommandeure, die ununterbrochen wechselten, wie ein unvermeidliches Übel an. Ich ließ mir diesen Ruf ruhig oder nicht ruhig gefallen, bis eines Tages ein junger Mann aus einer reichen, angesehenen Familie, ich will seinen Namen hier nicht nennen, zu uns versetzt wurde. Ich war noch nie in meinem Leben einem so glänzenden Glückspilz begegnet. Denken Sie sich Jugend, Verstand, Schönheit, wildeste Lustigkeit und sorgloseste Tapferkeit vereint mit einem klangvollen Namen und mit Geldern, die er im Überfluss besaß und die ihm niemals fehlten. Und stellen Sie sich dazu vor, welchen Eindruck er auf unsere Schar machen musste. Meine führende Stellung war erschüttert. Zwar suchte er anfangs von meinem Ruf verlockt meine Freundschaft, da ich ihm aber kalt begegnete, zog er sich, ohne den geringsten Kummer zu empfinden, von mir zurück. Ich begann, ihn zu hassen. Seine Erfolge im Regiment und bei den Frauen brachten mich völlig außer Fassung und zur Verzweiflung. Ich suchte Streit mit ihm, aber er antwortete auf meine Spottverse mit Spottversen, die mir immer viel unerwarteter und treffender vorkamen als die meinigen und die natürlich ganz unvergleichlich viel lustiger waren. Er scherzte ja nur, ich wütete. Und als ich schließlich eines Abends auf einem Ball bei einem polnischen Gutsbesitzer sehen musste, dass er nur der Gegenstand der Aufmerksamkeit der Damen war und zumal der Hausfrau selber, mit der ich damals in Verbindung stand, nahm ich die Gelegenheit wahr und sagte ihm irgendeine platte Grobheit ins Ohr. Er flammte auf und gab mir eine Ohrfeige. Wir griffen zu den Säbeln, die Damen fielen in Ohnmacht, man zerrte uns auseinander und noch in der gleichen Nacht begaben wir uns an den Ort, an dem wir uns duellieren sollten. Es war um die Zeit der Dämmerung. Ich stand mit meinen 3 Sekundanten an der verabredeten Stelle. Mit einer unsagbaren Ungeduld wartete ich auf meinen Gegner. Die Frühlingssonne ging auf und es wurde allmählich warm. Endlich wurden wir seiner gewahr. Er kam zu Fuß von einem einzigen Sekundanten begleitet und hatte seinen Uniformrock an den Säbel gehängt. Wir schritten ihm entgegen. Er näherte sich uns, in der Hand die Mütze, die voll Kirschen war. Unsere Sekundanten schritten die 12 Schritte ab. Ich hatte als Erster zu schießen. Da mich aber die Wut noch immer so heftig schüttelte, dass ich mich nicht auf die Sicherheit meiner Hand verlassen konnte, trat ich, um mir Zeit zu lassen, kühler zu werden, den ersten Schuss ihm ab. Allein mein Gegner ging darauf nicht ein. Es wurde bestimmt, das Los entscheiden zu lassen. Und der erste Schuss fiel ihm, dem ewigen Liebling des Glücks, zu. Er zielte und durchlöcherte meine Mütze. Die Reihe war an mir. Nun lag sein Leben endlich in meiner Hand. Gierig hing ich an seinem Gesicht, bestrebt, wenigstens einen Schatten der Unruhe darin zu erblicken. Aber er suchte, obwohl meine Pistole auf ihn gerichtet war, gleichmütig die reifsten Kirschen aus seiner Mütze und spuckte ruhig die Kerne aus, die fast bis zu mir rollten. Sein Gleichmut brachte mich nur noch mehr auf. Was nützt es, dachte ich, ihm jetzt das Leben zu nehmen, was ihm noch nicht einmal teuer geworden ist? Ein boshafter Gedanke schoss mir durch den Kopf. Ich ließ die Pistole sinken. »Sie scheinen jetzt noch nicht auf den Tod eingestellt zu sein«, sagte ich ihm. »Sie belieben noch zu frühstücken. Ich will Sie dabei nicht stören.« »Sie stören mich nicht im Mindesten«, entgegnete er. »Schießen Sie nur. Im Übrigen steht es Ihnen frei, zu handeln, wie Sie wollen. Ihr Schuss soll Ihnen verbleiben. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung.« Ich wendete mich darauf zu den Sekundanten und erklärte ihnen, dass ich gegenwärtig nicht die Absicht hätte zu schießen, womit zunächst unser Zweikampf zu Ende war. Ich nahm den Abschied und begab mich an diesen Ort. Aber kein Tag ist seit jener Zeit vergangen, an dem ich nicht an meine Rache gedacht hätte. Und jetzt ist meine Stunde gekommen. Silvio zog aus seiner Tasche den Brief, den er am Morgen bekommen hatte, und gab ihn mir zu lesen. Jemand, es schien sein Bevollmächtigter zu sein, schrieb ihm aus Moskau, dass die bewusste Person in kurzer Zeit mit einem jungen, schönen Mädchen in den Stand der Ehe zu treten beabsichtige. »Sie erraten«, sagte Silvio, »wer die bewusste Person ist. Ich reise nach Moskau. Ich will doch sehen, ob er kurz vor der Hochzeit genauso gleichgültig seinem Tod entgegensteht, wie er es seinerzeit tat, als er die Kirschen aß.« Bei diesen Worten erhob sich Silvio, warf die Mütze zu Boden und schritt im Zimmer erregt auf und ab wie ein Tiger in seinem Käfig. Regungslos hatte ich ihm zugehört. Sonderbare, einander widerstreitende Gefühle hatten mich während seiner Erzählung bewegt. Der Bediente trat ein und meldete die Pferde. Silvio drückte mir kräftig die Hand, wir küssten einander zum Abschied. Er stieg in den Wagen, in dem 2 Koffer bereit lagen, der eine mit den Pistolen, der andere mit seinen Habseligkeiten. Wir nahmen noch einmal Abschied, dann zogen die Pferde an. Einige Jahre vergingen, häusliche Umstände zwangen mich auf einem ärmlichen Gütchen, das im nächsten Kreise lag, niederzulassen. Ich musste mich jetzt viel mit wirtschaftlichen Fragen abgeben, hörte aber in der Stille nicht auf, meinem früheren, geräuschvollen, sorglosen Leben nachzuseufzen. Am schwersten war es, mich daran zu gewöhnen, die Herbst- und die Winterabende in dieser völligen Einsamkeit zu verbringen. Bis zum Mittagessen konnte ich mir noch irgendwie die Zeit vertreiben, indem ich mit dem Dorfältesten schwatzte, die Feldarbeiten besichtigte oder mich zu den Neubauten begab. Sobald es aber zu dämmern begann, wusste ich überhaupt nicht mehr, wohin mit mir. Die wenigen Bücher, die sich unter den Schränken und in der Vorratskammer fanden, kannte ich bald auswendig. Die Märchen, an die ich meine alte Beschließerin Kirillowna erinnern konnte, waren bald erzählt. Die Lieder der Weiber machten mich stets traurig. Ich machte mich an die ungesüßten Fruchtschnäpse, aber sie verursachten mir nur Kopfweh. Zudem, ich gestehe es, fürchtete ich, ein Säufer aus Verzweiflung zu werden, die ja die allerverzweifeltsten Säufer sind. Beispiele hierfür hätte ich in unserem Kreise mehr als genügend zu Gesicht bekommen. In meiner Nähe lebten keine Nachbarn, mit Ausnahme eben 2 oder 3 dieser Verzweifelten, deren Gespräche hauptsächlich aus Aufstoßen, und aus Aufseufzen bestand. Da war die Einsamkeit noch erträglicher. 4 Werst von mir befand sich ein reiches Gut, das die Gräfin B. besaß. Jetzt freilich lebte dort nur der Verwalter, die Gräfin selbst hatte ihre Besitzung nur einmal im ersten Jahr ihrer Ehe besucht und war nicht länger als einen Monat dort geblieben. Plötzlich jedoch entstand im zweiten Frühling meines Einsiedlerdaseins das Gerücht, die Gräfin käme mit ihrem Gatten aufs Gut, um dort den Sommer zu verbringen. In der Tat trafen die beiden Anfang Juni ein. Die Ankunft eines reichen Nachbarn bildete stets für die Landbewohner eine wichtige Epoche. Die Gutsbesitzer und ihr Hausgesinde schwatzten schon 2 Monate zuvor darüber und noch 3 Jahre nachher. Was mich selber betrifft, so berührte, ich muss es gestehen, die Nachricht von der Ankunft der jungen, schönen Nachbarin stark. Ich brannte vor Ungeduld, sie zu sehen, und begab mich darum bereits am ersten Sonntag nach ihrer Ankunft nach Tisch zum Dorf, um mich seiner und ihrer erlaucht als nächsten Nachbarn und ergebensten Diener vorzustellen. Ein Kammerdiener führte mich ins Kabinett des Grafen und verließ mich, um mich anzumelden. Das geräumige Kabinett war mit aller nur erdenklichen Pracht ausgestattet. An den Wänden standen Schränke mit Büchern und auf jedem ragte eine bronzene Büste. Über dem marmornen Kamin hing ein breiter Spiegel, der Boden war mit grünem Tuch bespannt und auf dem viele Teppiche lagen. Da ich in meiner ärmlichen Behausung mich längst von aller Pracht entwohnt und längst keinen fremden Reichtum mehr gesehen hatte, machte dieser einen Blick mich fast schüchtern, und ich erwartete den Grafen mit genau der gleichen Aufregung, mit der ein Bittsteller aus der Provinz auf das Erscheinen des Ministers harrt. Die Tür ging auf, und ein schöner Mann von 32 Jahren trat ein. Der Graf näherte sich mir mit offener, freundschaftlicher Manier. Ich gab mir Mühe, mich zu fassen, und wollte damit beginnen, mich vorzustellen, aber er kam mir zuvor. Wir nahmen Platz. Seine freie, liebenswürdige Unterhaltung bewirkte bald, dass ich meine verwilderte Schüchternheit ablegte. Ich war bereits im Begriff, meine gewöhnliche Laune wiederzugewinnen, als plötzlich die Gräfin eintrat und meine Verwirrung noch größer wurde als zuvor. In der Tat, sie war sehr schön. Der Graf stellte mich vor, ich wollte ungezwungen erscheinen, aber je mehr Mühe ich mir gab, diesen Eindruck zu machen, umso verlegener würde ich. Um mir Zeit zu lassen, mich zu fassen und mich an die neuen Bekannten zu gewöhnen, plauderten die beiden miteinander, wobei sie mit mir wie mit einem guten Nachbarn ohne alle Steifheit umgingen. Ich schritt unterdessen auf und ab und betrachtete die Bücher und die Bilder. Ich bin kein Kenner von Bildern, doch zog eines von ihnen gleich meine Aufmerksamkeit auf sich. Es stellte irgendeine Schweizer Landschaft dar, aber es war nicht die Malerei, die mich überraschte, sondern der Umstand, dass das Bild von 2 Kugeln durchbohrt war, von denen die eine auf der anderen saß. »Ein trefflicher Schuss«, meinte ich zum Grafen. »Allerdings«, entgegnete ich, »ein sehr bemerkenswerter Schuss.« »Und Sie, schießen Sie gut?« fuhr er fort. »Ziemlich gut«, entgegnete ich, erfreut, dass das Gespräch endlich einen mir vertrauten Gegenstand berührte. »Ich fehle auf 30 Schritt keine Karte, freilich nur aus einer Pistole, mit der ich bereits geschossen habe.« »Wirklich?« fragte die Gräfin mit großer Aufmerksamkeit. »Und du, mein Freund, kannst du wohl eine Karte auf 30 Schritte treffen?« »Wir wollen es einmal später versuchen«, entgegnete der Graf. »Seinerzeit schoss ich nicht schlecht, aber es sind jetzt 4 Jahre her, dass ich keine Pistole mehr in die Hand genommen habe.« »Oh, in diesem Fall möchte ich wetten«, warf ich ein, »dass erlaucht auch auf 20 Schritt keine Karte treffen würden. Die Pistole erfordert tägliche Übung. Das weiß ich aus Erfahrung. In unserem Regiment galt ich als einer der besten Schützen. Einmal jedoch traf es sich, dass ich einen ganzen Monat hindurch keine Pistole zur Hand genommen hatte. Die meinigen befanden sich in Reparatur. Und was denken Sie wohl, erlaucht, als ich das erste Mal wieder schoss, fehlte ich 4-mal nacheinander eine Flasche auf 20 Schritt. Bei uns war damals ein Rittmeister, ein lustiger, witziger Kerl. Er war zugegen, als das geschah, und sagte, »Da sieht man's, Bruder, du kannst deine Hand gegen keine Flasche erheben.« Nein, Erlauch, diese Beschäftigung soll man nicht vernachlässigen, sonst kommt man sofort aus der Übung. Der beste Schütze, dem ich jemals begegnet bin, pflegte jeden Tag zumindest dreimal vor dem Mittagessen zu schießen. Das war so seine Gewohnheit wie ein Schnaps vor dem Essen. Der Graf und die Gräfin freuten sich, dass ich so gesprächig geworden war. »Und wie schoss er denn?«, fragte mich der Graf. »Das kann ich Ihnen sagen, erlaucht. Wenn er zum Beispiel bemerkte, dass an der Wand eine Fliege saß, Sie lachen, Gräfin, weiß Gott, es ist wahr. Wenn er so eine Fliege sah, dann rief er auch schon, »Kosjika, meine Pistole!« Und Kosjika brachte ihm augenblicks die geladene Pistole. Ein Knall, und die Fliege saß tief in der Wand. »Erstaunlich«, meinte der Graf. »Und wie hieß der denn?« »Silvio«, erlaucht. »Silvio«, rief der Graf und sprang von seinem Platz auf. »Kannten Sie Silvio?« »Wie sollte ich ihn nicht kennen, erlaucht? Wir waren ja Freunde. Er war von meinem Regiment wie einer unsersgleichen aufgenommen worden. Allerdings ist es bereits 5 Jahre her, dass nicht die geringste Nachricht von ihm zu mir gelangte. Ich darf wohl mithin annehmen, dass auch Sie, erlaucht, ihn gekannt haben.« »Ich habe ihn sehr genau gekannt. Hat er Ihnen niemals von einem seiner sonderbaren Vorfälle erzählt? Meinen Sie etwa die Ohrfeige, erlaucht, die ihm auf irgendeinem Ball von einem Tollkopf versetzt wurde? Und hat er Ihnen nicht den Namen dieses Tollkopfs genannt?« »Nein, erlaucht, den hat er mir nicht genannt.« »Ach, erlaucht«, fuhr ich fort, »denn ich erriet die Wahrheit. Verzeihen Sie, ich wusste nicht. Waren Sie am Ende?« »Ich war es«, entgegnete der Graf außergewöhnlich verstimmt, »und das zerschossene Bild dort ist ein Andenken an unsere letzte Begegnung.« »Ach, lieber«, rief die Gräfin, »um Gottes Willen, erzähle es nicht, es ist mir schrecklich, davon zu hören.« »Nein, ich muss es erzählen«, erwiderte der Graf. »Er weiß, auf welche Weise ich seinen Freund gekränkt habe. So soll er denn auch wissen, wie Silvio sich an mir gerecht hat.« Der Graf rückte mir einen Sessel herbei, und mit lebhafter Spannung lauschte ich folgende Erklärung. »Ich habe vor 5 Jahren geheiratet. Den ersten Monat, the honeymoon, verbrachte ich hier in diesem Dorf. Ich verdanke diesem Hause die schönsten Augenblicke meines Lebens und gleichzeitig eine der allerschwersten Erinnerungen. Eines Abends ritten wir beide aus, das Pferd meiner Frau bockte. Es hatte sich über irgendetwas erschreckt. Sie gab mir die Zügel und ging zu Fuß nach Hause. Ich ritt voran. Auf dem Hofe erblickte ich einen Reisewagen. Man teilte mir mit, in meinem Kabinett säße ein Mensch, der seinen Namen nicht genannt, sondern einfach erklärt hatte, dass ihn ein Anliegen zu mir führe. Ich trat in dieses Zimmer hier ein und erblickte an der Dunkelheit einen von Reisestaub bedeckten bärtigen Mann. Er stand hier an dieser Stelle vor dem Kamin. Ich näherte mich ihm und versuchte vergeblich, mich an sein Gesicht zu erinnern. »Du erkennst mich nicht, Graf?« fragte er, und seine Stimme bebte. »Silvio«, rief ich. Und ich muss gestehen, ich fühlte, wie mir die Haare plötzlich zu Berge stiegen. »Ich bin es«, fuhr er fort. »Ich habe noch einen Schuss gut und bin hergereist, um meine Pistole einzuschießen. Bist du bereit?« Ich bemerkte jetzt erst, dass aus seiner Seitentasche eine Pistole hervorschaute. Ich maß 12 Schritte ab und stellte mich dorthin, in die Ecke, wobei ich ihn bat, möglichst schnell zu schießen, ehe meine Frau zurückkäme. Er zauderte. Schließlich bat er um Licht. Die Kerzen kamen, ich schloss die Türe und gab den Befehl, niemand hereinzulassen. Darauf bat ich ihn aufs Neue, doch endlich zu schießen. Er zog die Pistole aus der Tasche und zielte. Ich zählte die Sekunden. Ich dachte nur an meine Frau. Die Minuten waren furchtbar. Silvio senkte den Arm. »Ich muss bedauern«, sagte er, »dass die Pistole nicht mit Kirschkernen geladen ist. Die Kugel ist zu schwer. Es will mir scheinen, dass es kein Duell ist, was hier stattfindet, sondern ein Mord. Ich bin nicht gewohnt, auf einen Unbewaffneten zu schießen. Fangen wir von Neuem an. Lassen wir das Los entscheiden, wer als Erster schießen soll.« Mein Kopf drehte sich, so viel mir erinnerlich, machte ich Einwendungen, aber endlich wurde noch eine Pistole geladen. 2 Papiere wurden gefaltet, und er tat dieses in die Mütze, die ich ihm einst durchlöchert hatte. Ich zog das erste los. »Du hast ein teuflisches Glück, Graf«, sagte er mit einem höhnischen Lächeln, das ich niemals vergessen werde. »Ich kann freilich auch heute noch nicht verstehen, was damals mit mir geschehen war und auf welche Weise er mich dazu gebracht hatte. Immerhin, ich schoss und traf das Bild hier.« Der Graf wies bei diesen Worten auf das zerschossene Bild. Sein Gesicht brannte wie Feuer. Die Gräfin war blasser als ihr Tuch. Ich stieß einen Schrei aus. »So schoss ich denn«, fuhr der Graf fort, »und traf Gott sei Dank nicht.« Und nun begann Silvio, in diesem Augenblick war er wahrhaft furchtbar, Silvio begann auf mich zu zielen. Plötzlich öffnete sich die Türe. Mascha fliegt herein und stürzt mir mit einem Wimmern um den Hals. Ihre Anwesenheit gab mir die Geistesgegenwart zurück. »Liebste«, sagte ich zu ihr, »siehst du denn nicht, dass wir nur Spaß machen, wie du dich erschreckt hast? Geh, trink ein Glas Wasser und komm darauf wieder zu uns zurück. Ich will mir dann nach meinem alten Freund und Kameraden sehen.« Aber Mascha wollte nicht recht daran glauben. »Sagen Sie, spricht mein Mann die Wahrheit?«, fragte sie, indem sie sich an den drohenden Silvio wandte. »Es ist wahr, dass Sie nur Spaß treiben.« »Er, Gräfin, treibt immer seinen Spaß«, entgegnete Silvio. Er gab mir einmal aus Spaß eine Ohrfeige, aus Spaß durchlöcherte er mir diese Mütze hier, noch soeben schoss er aus Spaß an mir vorbei. So ist denn auch mir die Lust gekommen, einmal zu spaßen. Und bei diesen Worten wollte er wieder auf mich zielen, trotz ihrer Anwesenheit. Mascha warf sich ihm zu Füßen. »Steh auf, Mascha, und schäm dich«, schrie ich, fast toll vor Wut. »Und Sie, mein Herr, wollen Sie wohl aufhören, eine arme Frau zu verhöhnen? Werden Sie jetzt schießen oder nicht?« »Ich will nicht«, entgegnete Silvio. »Ich bin befriedigt. Sah ich doch deine Verwirrung und deine Zaghaftigkeit. Es ist mir doch sogar gelungen, dich zu veranlassen, auf mich zu schießen. Das genügt mir. Du wirst an mich denken. Ich überlasse dich deinem eigenen Gewissen.« Mit diesen Worten wandte er sich, um hinauszugehen, machte jedoch in der Türe Halt, blickte das zerschossene Bild an und schoss darauf, fast ohne zu zielen, worauf er verschwand. Meine Frau lag in tiefer Ohnmacht. Meine Leute wagten es nicht, ihn aufzuhalten, und sahen ihm voll Entsetzen nach. Er trat vors Haus, rief seinen Kutscher und fuhr fort, noch ehe ich recht meine Geistesgegenwart wieder erlangt hatte. Der Graf verstummte. Dies also war das Ende einer Geschichte, deren Anfang mich einstmals so sehr überrascht hatte. Ihrem Helden bin ich nicht mehr begegnet. Man behauptet, dass Silvio zur Zeit des Aufstandes Alexander Ypsilantis eine Abteilung in der Hetäristen befehligt habe und in der Schlacht bei Skuleni gefallen sei.